Ja, Ostern. Was bedeutet Ostern? Was bedeutet die Auferstehung? Bedeutet Ostern Versöhnung, so wie wir es gerade gesungen haben? Ist Ostern die Hoffnung, dass wir nach dem Tod nicht ins Nichts verschwinden? Ist Ostern das Happy End nach Karfreitag, wie wir es eben gehört haben? Was bedeutet Ostern? Dem will ich jetzt mit euch gemeinsam nachdenken. Und wir hören dazu einen Teil des Osterberichtes des Evangelisten Matthäus. Matthäus 28, Vers 1 bis 10. Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Was bedeutet Ostern? Ich glaube, wenn wir Ostern verstehen wollen, dann müssen wir mit dem Karfreitag beginnen. Dann müssen wir mit dem Tod beginnen. Wenn es um den Tod geht, dann verstehen deutsche Verwaltungen keinen Spaß. In den Unterrichtsblättern für die Bundeswehrverwaltung findet sich der Satz: Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar. Noch besser ist das Bundessteuerblatt mit der Feststellung: Es ist nicht möglich, den Tod eines Steuerpflichtigen als dauernde Berufsunfähigkeit im Sinne von § 16 Absatz 1 zu werten und demgemäß den erhöhten Freibetrag abzuziehen. Aber den Vogel schießt ein Kommentar zum Bundesreisekostengesetz ab. Stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet. Das sind zugegebenermaßen etwas kuriose Sätze, aber sie zeigen mit der nötigen Deutlichkeit, was unser Leben und unser Denken prägt. Tod bedeutet Ende, aus, vorbei. Das Grab, in das sie Jesus legten, stellte in jeder Hinsicht die stärkste Form der Dienst- und Berufsunfähigkeit für Jesus dar. Und seine Dienstreise war nun wirklich an ihr Ende gekommen, als er nach nur 3 Jahren öffentlichen Wirkens wie ein Verbrecher hingerichtet wurde. Doch wir sind heute Morgen versammelt, um ein Geheimnis zu feiern. Es heißt nämlich, dass Jesus von den Toten auferstand und lebt. Es heißt, dass er den Tod besiegte und dem ewigen Gesetz des Werdens und Vergehens entkam. Es heißt, dass er das alles nicht nur für sich selbst erlebte, sondern damit den Anfang machte, den Anfang, dem als Ende der Sieg über den Tod für jeden steht, der sich Jesus anschließt, getauft wird und ihm vertraut. Und wir sind jetzt hier zusammen, um dieses größte Geheimnis zu bestaunen und zu feiern. Wir haben die Geschichte eben gehört, wenigstens einen Ausschnitt aus dieser Geschichte von den Frauen, die sich im Morgengrauen auf den Weg machen, um am Grab zu trauern. Von den seltsamen Zeichen, einem Erdbeben, von den Wachen, die es aus dem Puschen haut, von dem Boten Gottes, von dem Stein, der nicht mehr vor dem Grab liegt, von dem einen entscheidenden Satz: Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, aber er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es sagte. Von dem Auftrag: Geht und sagt es weiter, zuerst seinen Jüngern. Und von der Begegnung, als sich ihnen der Auferstandene selbst zeigt. 2 Frauen zuerst, später dann den Jüngern. Und der Apostel Paulus weiß später von etwa 500 Menschen, die Jesus nach Ostern gesehen haben und die zur Zeit des Paulus immer noch befragt werden können. Wir haben die Geschichte gehört. Aber können wir wirklich auch fassen, was wir da gehört haben? Die Hoffnung auf Ostern hat es schwer unter uns. So, theoretisch sagen wir wahrscheinlich alle, die wir hier sitzen, klar, Jesus ist auferstanden. Aber in der Praxis unseres Lebens, es mag wohl die kleinen Auferstehungen geben. Nach einer Nacht erleben wir, wie es wieder hell wird und vielleicht sogar wieder warm. Aus dem Schlaf und seiner Erstarrung erwachen wir, wenn auch manche nur gerade jetzt, wo die Zeit 1 Stunde vorgestellt wurde, nicht so rum, sondern so rum, manche nur mit Mühe und in der Erwartung einer österlichen Kaffeeinfusion. Draußen brechen nach einem trüben Winter die todesstarren, kahlen Zweige wieder auf und frisches, lebendiges Grün sagt ein neues Frühjahr an. Ich habe extra, meine Frau hat gesagt, ich soll die anziehen. Und das passt ja nun auch hier, ne? Also das gibt es alles und es tut uns auch wirklich unendlich gut. Aber am Ende müssen wir sterben und dann ist Schluss. Nach dieser Nacht kommt kein Morgen. Aus diesem Schlaf gibt es kein Erwachen und nach diesem Winter folgt kein Frühjahr. Nach einer Umfrage, die liegt schon ein paar Jahre zurück, glauben ungefähr 2/3 der Deutschen, dass mit dem Tod definitiv Schluss ist. Ebenso viele glauben, dass sie allenfalls in ihren Nachkommen noch weiterleben. Nur 1/3 der Deutschen, wahrscheinlich sind es heute noch weniger, glaubt an eine Auferstehung und das ewige Leben. Wir sind also mehrheitlich in unserem Land Osterskeptiker. Wir glauben, dass unsere Dienstreise mit Beendigung der Dienstreise durch Tod endgültig vorbei ist. Und genau das war auch die Überzeugung der Frauen auf dem Weg zum Grab des Mannes, den sie verehrt hatten, dem sie vertraut hatten und dessen Worten sie gefolgt waren. Sie wollen ein Grab sehen, einen Toten wollen sie ehren, Tränen vergießen. Ein bisschen für ihn, der so viel leiden musste, ein bisschen aber auch für sich selbst, weil mit ihm so viel in ihrem Leben erstorben war, die ganze Hoffnung kaputt. Wie viele andere gehen sie zum Grab, gebeugt, erstarrt, ohne Zuversicht. Gräber sind nicht Orte der Hoffnung, sie sind machtvolle Demonstrationen des Endes, das keinen Anfang mehr kennt. Also diese Frauen haben sich nichts eingebildet, dazu waren sie viel zu nüchtern. Sie kamen nicht mit der Idee im Kopf, er könne von den Toten zurückkehren. Und sie hätten auch unterschrieben, das Glaubensbekenntnis der Zweifler, es ist noch keiner zurückgekommen. Und darum reagieren sie auf das, was sie erleben, mit großer Furcht, geradezu panisch. Am Grab ist nicht die erwartete Stille im Morgengrauen, es ist Aufruhr und gleißendes Licht, das Grab geöffnet, ein Wesen aus einer fremden Welt, schaurig schön, ein kaum auszuhaltender Anblick. Jesus sucht ihr, den Mann am Kreuz, hier ist er nicht. Sucht ihn nicht bei den Toten, denn der Tod war nicht stark genug, ihn festzuhalten. Der Tod war ihm nicht gewachsen, konnte ihn nicht am Boden halten. Er ist auferstanden. So erzählt das der überirdische Bote. Wie das geschah, bleibt das Geheimnis dieser Nacht. Niemand hat zugeschaut. Die Welt schlief, als Jesus mit dem Tod abrechnete. Keiner hat's gesehen. Hätte man das Ganze filmen können, wurde einmal ein Theologe gefragt. Hätten es ARD und ZDF in den Frühnachrichten zeigen können? Nein, so die Antwort. Der Film wäre wohl völlig überbelichtet gewesen. Keiner hat es gesehen, dass Jesus auferstand. Und deswegen ist es auch völlig unsinnig, nach Beweisen zu fragen, dass das auch wirklich geschehen ist. Dieses Geschehen sprengt alles Dagewesene. Es ist sozusagen wie ein gewaltiger Meteorit, der auf die Erde schlägt. Allenfalls am Rand des Kraters lässt sich dieses oder jenes beobachten. Da lässt sich zum Beispiel beobachten, wie hektisch die Behörden reagieren, die eiligst eine Pressekonferenz abhalten und vom Leichenraub erzählen. Da kann man sehen, dass die Anhänger von Jesus mit größtem Zweifel reagieren. Sie haben sich das gewiss nicht ausgedacht. Da lässt sich beobachten, wie verwandelt die Frauen sind, später sogar die Männer. Alle die, denen der auferstandene Jesus begegnete. Da lässt sich beobachten, wie aus der resignierten Anhängerschaft des Jesus von Nazareth plötzlich eine Bewegung wird, die in wenigen Jahren die gesamte damalige Welt mit ihrer Botschaft durchdringt. Hier ist einer, der stärker ist als der Tod. Und das heißt, Jesus muss der Herr aller Herren sein, wenn ihm selbst der Tod nicht Herr wird. Darum vertraut euch ihm an und werdet Menschen, die ihm folgen. Genau das bedeutet Ostern. Jesus muss der Herr aller Herren sein, wenn ihm selbst der Tod nicht Herr wird. Darum vertraut euch ihm an und werdet Menschen, die ihm folgen. Genau das will ich jetzt versuchen, noch etwas genauer zu sagen. Was bedeutet es, dass selbst der Tod Jesus nicht besiegen konnte? Ich will versuchen, das zu sagen mit zwei kurzen Hinweisen. Der erste Hinweis, weil Jesus auferstand, ist wahr, wofür er gelebt hat. Weil Jesus auferstand, ist wahr, wofür er gelebt hat. Als sie Jesus ans Kreuz nagelten, da töteten sie ja nicht nur seinen Leib und brachen seinen Geist, da wollten sie zerstören, wofür Jesus gelebt hat. Jeder Hammerschlag, der die Nägel in seinen Leib trieb, war ein Nein. Nein, deine Botschaft von einem Gott, der uns so leidenschaftlich liebt, ist Lüge. Nein, es gibt keine Hoffnung, dass Schuldige neu anfangen dürfen. Nein, wer unten ist, bleibt unten und wer draußen ist, bleibt draußen. Nein, der Tod hat das letzte Wort. Nein, alles, wofür du gelebt und gewirkt hast, Gekreuzigter, alles vom Anfang bis zum Ende durchkreuzt, durchbohrt, vernichtet, verflucht, aus und vorbei. Ein toter Jesus steht für erstorbene Hoffnungen. Ein toter Jesus ist das Ende all dessen, was er in diese Welt hineintrug. Vergebung, Heilung, Neuanfang, Würde für die Kleinsten und Schwächsten, Leben auch über den Tod hinaus. Das bedeutet das Kreuz. Und dann bedeutet Ostern, es ist das Leben Jesu ins Recht gesetzt. Ostern heißt Ja sagen. Es ist doch wahr und es bleibt wahr. Du bist ein von Gott geliebter Mensch. Jesus schenkt dir Schuldigen Vergebung. Jesus stellt dich nicht draußen vor die Tür. Bei Jesus hast du Würde, egal was bisher war. Bei Jesus hast du Zukunft. Aus deinem Leben kann etwas Gutes werden. Bei Jesus hast du Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Seit Ostern ist alles, wofür Jesus lebte, bestätigt, besiegelt, bekräftigt, mit dem Stempel letzter Gültigkeit versehen. Und Ostern bedeutet darum auch, deine Zukunft ist außer Gefahr. Gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du eines Tages stirbst? Ja, die gibt es. Sie liegt bei 100%. Macht Jesus das nervös? Nein, ihn macht es nicht nervös. Warum nicht? Weil er schon gestorben war, nun aber ist er auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Ostern bedeutet, deine Vergangenheit ist nicht dein Schicksal. Nichts ist unverzeihlich. Du hast vielleicht eine Ehe in den Sand gesetzt. Du hast deine Kinder nicht gut erzogen. Du hast vielleicht deine Werte verraten. Du bist in Abhängigkeit geraten. Hast dich verführen lassen. Du bist schuldig geworden. Du musst moralisch Insolvenz anmelden. Was kannst du tun? Du kannst Jesus anrufen. Er hat sich das alles auf die Schulter legen lassen und ist darunter am Kreuz zerbrochen. Aber er ist auferweckt und damit gilt, es ist alles verziehen, was wir ihm unter das Kreuz legen. Und Ostern bedeutet, das Beste kommt noch. Egal wie alt du bist, du hast das Beste nicht schon hinter dir, du hast es noch nicht erlebt. Auch von dir wird es heißen, ihr sucht Peter, Mike, Steffen, Susanne, Christine, Anke. Sie sind nicht hier, sie sind auferweckt zu einem neuen, ewigen Leben. Seit Ostern ist das alles wahr, alles bestätigt, weil der eine, der für das alles ein Leben lang einstand, nicht tot ist, sondern lebt. Das ist der erste Hinweis, weil Jesus auferstand, ist alles wahr, wofür er gelebt hat. Und der zweite Hinweis, Zweifeln lohnen sich. Zweifel lohnen sich. Nach dem, was ich gerade gesagt habe, könnte ja mancher denken, selig, wer es glaubt. Ich kann es nicht glauben. Mir sind noch keine Engel erschienen. Auf meinen Friedhöfen stieg keiner lebendig aus den Gräbern. Und in der Tat, es ist eher die Ausnahme, dass diese Gestalten aus einer anderen Welt ihr Inkognito aufheben. Auch mir, ist bis auf meine Frau noch kein Engel begegnet. Und sie ist ein Engel etwas anderer Art. Aber in unserer Ostergeschichte steckt ein Versprechen. Ihr sucht Jesus, sagt der Engel, sucht ihn nicht bei den Toten, da ist er nicht. Sucht ihn da, wo er sein Kommen angesagt hat. Sucht ihn, wo seine Geschichte erzählt und gefeiert wird. Sucht ihn, wo Menschen sind, die sich ändern, weil sie an Jesus glauben. Sucht ihn, wo in seinem Namen den Armen gedient wird. Dort sucht ihn. Ich möchte das heute mal anders sagen, eben mit der zweiten Überschrift: Zweifel könnten sich lohnen. Nun fällt ja vielen das Zweifeln nicht schwer. An Ostern zweifeln, das ist genau das, was 2/3 der Deutschen tun. Zweifeln scheint also nicht schwer. Ich meine es aber ein bisschen anders. Was nämlich, wenn wir einmal die Richtung umdrehen und an unseren Zweifeln zweifeln? Wie wäre es, einmal mit der Möglichkeit zu rechnen, dass der Unglaube sich irrt und dass nicht der Glaube das Risiko ist, sondern der Nichtglaube? An den Zweifeln zweifeln, das könnte heißen, wie wäre es denn, wenn der Tod nicht das letzte Wort hat? Wie wäre es denn, wenn nicht alles so bleiben muss, wie es ist? Das heißt, Ostern reißt ein Loch in alte Gewissheiten. Es gibt solche alten Gewissheiten. Jeder von uns kennt sie, hat sie in seinem Hinterkopf, sitzen ganz tief in uns drin. Gewiss ist manchen, dass wir nichts mehr wert sind, wenn wir nicht mehr mitkommen und nichts mehr leisten. Nicht mehr das leisten, was andere vielleicht von uns erwarten. Gewiss ist uns, dass zerbrochene Beziehungen nicht mehr geheilt werden können. Gewiss ist uns, dass es mit dem Alter mit uns nur noch bergab gehen kann. Ab 55 plus ist der Lack ab. Gewiss ist uns, dass wir gefangen sind in unseren Charakterzügen und Wesensunarten. Gewiss, ich kann nicht anders, sagen wir dann. Ich bin halt so. Gewiss ist uns, dass Schuld höchstens entschuldigt wird, aber Versöhnung und Neuanfang nur in Märchen wirklich möglich sind. Gewiss ist uns, dass uns eines Tages Krankheit und Alter beugen, wir in Schmerz und dumpfem Vergessen versinken und dann alles aus und vorbei ist. Das sind die Glaubensgewissheiten, in Anführungszeichen, die sich zu bezweifeln lohnt. Ostern sagt, der Zweifel kann Berge versetzen. Was, wenn Jesus doch stärker ist? Was, wenn das nicht nur ein Märchen ist? Was, wenn ich es heute erleben könnte? Was, wenn ich das Beste verpasse, nur weil ich falsch geglaubt und zu wenig am Zweifel gezweifelt habe? Ostern lädt uns ein, am Zweifel zu zweifeln und neu zu hören. Jesus ist nicht im Grab zu finden, er ist auferstanden. Und wie er für dich gestorben ist, so ist er für dich auch auferstanden. Gegen deine Hoffnungslosigkeit, gegen Trauer, Schuld, Feindschaft und auch gegen deinen Tod, auch gegen den. Zweifeln lohnen sich. Ich wünsche uns allen Osterspaziergänge, die uns zu unseren Gräbern führen, an denen wir hören, Jesus ist auferstanden für dich. Kein Tod hat mehr das letzte Wort. Und wer Jesus vertraut, der hört, der Herr ist auferstanden, und er antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn ihr mögt, dürfte das jetzt noch einmal tun. Der Herr ist auferstanden. Antwort: Amen.